Schönes Spiel, Steffen Benz.
Schönes Spiel, Tobi. Ich grüße dich.
Schön, dich zu sehen, und, schön, dich zu hören.
Und, lieber Hörer, ich grüße euch natürlich auch. Die ersten zwei Wochen sind vorbei im neuen Jahr. Was macht das mit uns?
Was macht das mit uns? Mit mir macht das, dass ich auch sage, hallo, auch liebe Hörerinnen. Wow.
Hörer, habe ich nur Hörer gesagt?
Gar kein Problem.
Schande über mein
Scheibenkleister, Haupt. Ist alles in Ordnung.
HörerInnen. Ja. Das ist ja wieder immer im Moment noch ein Riesenthema mit diesem Gendern.
Lass, komm, wir hören auf, sonst haben wir wieder,
Nee, ein Satz nur. Mhm. Ich sag halt einfach immer Spieler.
So, also.
Weil auch Frauen sind Spieler.
Und das, und ich sag immer Buddies.
Genau.
Also, geil, dass ihr am Start seid, liebe Buddies. Ich würde sagen, ich überlasse direkt dem Mann in diesem Podcast das Wort, der etwas mehr Ahnung von Golf hat als ich. Und den Rest kann er euch erzählen, wo er war und weshalb unsere, wir sind neidisch Knospen. Was weiß ich, was ich hier sagen will. Erzähl.
Einige fragen sich jetzt, ob der noch kommt, der mehr Ahnung hat. Aber du meinst wahrscheinlich mich.
Jetzt, genau.
Ja. Nein, ich habe natürlich ein Highlight am Anfang des Jahres gehabt und ich habe mir ja irgendwann mal, wir haben ja hier auch über Valderrama gesprochen, das ist der Ryder Cup Platz und ich habe jetzt einen zweiten Ryder Cup Platz gespielt und der ist noch relativ frisch. Ich war in Rom und habe den Marco Simone Golf gespielt, eine, wie ich finde, krasses Gefühl, wenn du vor 4 Monaten noch die Jungs da hast spielen sehen. Ich war auf dem Balkon, wo sie hinterher da mit den Fans gefeiert haben, mit dem Shampoos. Du hast natürlich noch relativ viel organisatorische Bereiche gesehen, so was wo stand an Zelten, an Facility. Dieses abgebrannte Zelt, wurde ja auch einen Tag später, war ja groß in Medien. Das stand noch komplett, also das hatten sie, also es stand wirklich noch halb als Ruine, noch gar nicht abgebaut.
Das abgebrannte Zelt stand noch komplett, ich liebe es komplett.
Also gar nicht abgebaut, gar nicht drangegangen, nur einfach ein Zaun rum, das wird wahrscheinlich irgendwie versicherungsmäßig noch irgendwie geklärt, denke ich. Ansonsten, und das war mein persönliches Highlight, war, dass dann die Offiziellen mich oder uns in die Umkleide, die offizielle Umkleide des Ryder Cup Teams aufgeschlossen und uns rein begleitet haben.
Geil, Mann.
Und wo jeder so seine Box hat mit dem Namen drüber und ganz geil war in der Landessprache. Es ist deine Zeit, war zum Beispiel bei Sepp Stracker. It's your time, natürlich bei den ganzen englischen Spielern. Es war wirklich ein richtig, richtig, ein richtig krasses Erlebnis. So, also auch so, wo du reingehst und so, wow, was ist denn jetzt los?
Ja. Aber meinst du denn, die lassen das jetzt komplett einfach so, weil es so prestigeträchtig ist und so einschlägig für den Club, dass es immer so bleibt, dass wir was die euch gezeigt haben, oder?
Ja, also das ist ja die Frage. Erstmal haben die sowieso von Haus aus eine wahnsinnig große Umkleidekabine. Wir waren da halt einfach drin und wollten uns einfach die Umkleidekabine angucken und waren ja gar nicht, wir wollten dann gerade wieder raus und dann sagte halt einer, der irgendwie eine Info von oben von einem Desk bekommen hat, dass ich von der PGA of Germany vielleicht bin oder ich habe mich natürlich angemeldet und ob ich das vielleicht sehen wollen würde. Er würde uns noch mal was zeigen wollen und dann sind wir natürlich mitgegangen. Ich hatte einen guten Kumpel dabei, der auch bei mir Unterricht nimmt und wir sind dann halt da hingegangen. Und dann schließt er das auf und zeigt uns halt diese Umkleidekabine.
Mega, ne? Mann, richtig geil.
Und dann geht natürlich noch mal irgendwie Gänsehaut, das kann nicht jeder nachvollziehen. Meine Freundin hat sich ein bisschen kaputt gelacht über mich, dass ich sowieso ein kleiner Junge darüber erzählt habe. Die hat es halt gar nicht so verstanden. Aber grundsätzlich, es war halt wirklich krass, wirklich krass. Und neben dem Platz, den man natürlich dann mal spielt und dann so irgendwie noch weiß, okay, gut, hier hat der Hovland in der Proberunde den Ball eingelocht, weißt du, dieses Ass da an dem Papier. Und ich habe halt ein sicheres Bogey gespielt an dem Loch. Aber es geht also erstmal, also war wirklich ein cooles Erlebnis.
Liebe sicheres Bogey. Und wie ist der Platz generell jetzt, also wie ist der unabhängig vom Ryder Cup, auch vom Zustand her? Gerade jetzt ist ja Winter.
Wollte ich gerade sagen. Die haben natürlich auch Winter. Wir haben richtig gute Wetterverhältnisse gehabt. Die Grüns waren zwar leicht gesandet, aber immer noch feilschnell. Super schwierige Grüns, ja, weil das halt einfach so krass onduliert ist. Also was gar nicht so im Fernsehen transportiert wurde. Ich habe halt so 2-3 Putts aus 2 Metern gehabt, wo ich wirklich ohne Mist halt einen Meter am Loch vorbeigezielt hat oder zielen musste, sodass der Ball überhaupt mit Welle irgendwie eine Chance hat, reinzugehen.
Ja, und überleg mal, dann beim Ryder Cup selber war es dann wahrscheinlich nochmal, weiß ich nicht, du kannst es besser einschätzen,
doppelt so schnell oder was? Ja, doppelt so schnell nicht, aber die sind dann schon nochmal, die kann man natürlich auch durch, also erstmal ist Sommer oder beziehungsweise es war ja sehr warm beim Ryder Cup, du kannst dem Grün natürlich Wasser entziehen, was es dann dazu noch härter und noch schneller macht. Aber es war halt einfach faszinierend zu sehen, wie halt so ein Putt halt aus 3-4 Metern so viel Bewegung hat. Das war schon krass. Dann haben die natürlich, dann habe ich natürlich von, also nicht natürlich, aber dann habe ich von Weiß gespielt. Und der Platz ist von Weiß, wenn man ihn konstant von Weiß spielt, auch wirklich schon ein Stück weit ein Monster, also mit weit über 6000 Metern, sodass ich halt auch und aus der T-Box auch ganz oft, wenn ich einen Driver gehauen habe, so bei einem Par 4 schon noch so ein Eisen 6 oder so ins Grün hatte, immer mal wieder. Natürlich dann wieder gespickt mit sehr kurzen Löchern. Ich hatte ein Loch, wo ich fast das Grün gedreift habe von Weiß. Das macht es halt so interessant für so ein Ryder Cup Modell.
Ja, total.
Und ich habe mir natürlich im Vorfeld das ein bisschen auch mich so ein bisschen eingelesen. Natürlich spielen die nicht immer vom selben Tee. Das macht ja auch den Tag abhängig davon, dass du halt einfach ein Loch halt durch die vielen Tees halt einfach länger und kürzer machen kannst. Recht onduliert, also schon irgendwie noch, obwohl es natürlich nicht mehr Toskana ist, doch noch irgendwie den Einfluss von Toskana, so was Höhenunterschiede angeht. Also das ist halt einmal so die Backnine, die man normal spielt, die haben ja eine andere Reihenfolge gehabt bei dem Ryder Cup, aber die Backnine, die man normal spielt, so irgendwie 12, 13, 14, kannst du halt voll nach Rom reingucken.
Krass.
Und dann hast du aber auch so 1-2 Löcher, so 3-4 zum Beispiel, regulär, da bist du so im Tal, da siehst du halt im Prinzip gerade mal das eigene Loch so ungefähr. Also geht schon hoch runter. Wir haben uns aber natürlich, weil wir Urlaub hatten, haben wir uns einen Kart gegönnt.
Ja, klar.
Was aber dadurch, dass das Winter war und wir nur auf den Wegen fahren können, die meisten kennen das, die das schon mal gemacht haben, ist es natürlich jetzt auch nicht unbedingt so viel hilfreicher, weil du musst halt doch schon irgendwie dann, wenn du auf der anderen Seite, musst du halt doch schon deine Kilometer gehen.
Auf einmal spielst du extra so immer in die Nähe vom Weg, weil du einfach zu faul bist zu gehen.
Weil, und du weißt aber ja gar nicht, wo der Weg lang geht. Ne? Also ich habe dann irgendwie mal so einen rausgedrückt, und lag so an einem Weg, da dachte ich mir, geil, ich muss ja gar nicht so weit laufen und dann war halt der Weg auf der anderen Seite, das war halt der Rückweg. Nee, aber trotzdem, super, super interessant, auch ganz viel schön angelegte Plateaus und Seen, Wasserhindernisse, also.
Aber ich glaube, schwer für dich jetzt auch irgendwie noch einzuordnen und zu sagen, ja, also ich glaube, das Gefühl, dass der Ryder Cup da war, lässt dich ja nicht los, also. Das heißt, du kannst ihn wahrscheinlich kaum noch neutral bewerten. Du kannst zwar vielleicht noch sagen, ob der einfach oder schwer ist, aber es bleibt ja noch der Hauch von Ryder Cup im Kopf.
Also, was ich zum Beispiel wirklich nicht cool fand, und wir haben ja auch, wir haben ja auch gut Greenfee bezahlt. Auch ich habe zwar einen 50% Discount gekriegt, aber trotzdem auch Greenfee bezahlt. Dafür waren die Bunker zum Beispiel wahnsinnig schlecht gepflegt. Das hat mich sehr enttäuscht, also dass man wirklich irgendwie zum Teil auch gar nicht aus dem Bunker spielen konnte oder auf jeden Fall irgendwie besser legen musste. Also da war auch schlechte Pflege. Der Platz hat was, überhaupt keine Frage, ist aber jetzt nicht einer der Plätze, den ich jetzt unbedingt nochmal spielen muss.
Ja, ja.
Das ist zum Beispiel bei Valderrama anders, weil Valderrama halt auch so krass gepunktet hat mit so einem Pflegezustand, der noch mal viel krasser ist. Und wenn du halt 250 Euro Greenfee zahlst, dann willst du natürlich auch irgendwie das Gefühl haben, 250 Euro Greenfee bezahlt zu haben. In Valderrama ist es natürlich ein bisschen teurer noch, aber das ist natürlich auch mehr Prestige, weil da ist ja, glaube ich, schon der dritte Ryder Cup jetzt ausgetragen worden in der Zeit, wo es das gibt. Also, coole Sache, eine Reise wert, wenn man Rom besucht, ist es ungefähr nach Rom raus, vielleicht eine halbe Stunde, wenn es hochkommt, je nachdem, wo man in Rom wohnt. Ja, und natürlich, wie du schon sagst, eher so dieses Spirit, so du bist halt so, ja, also du hast halt so ein langgezogenes Clubhaus und du siehst halt wirklich, die haben halt das geteilt, das Clubhaus. Ja. Rechts, wenn man auch vom Clubhaus zulauft, rechts waren die Amerikaner und links waren die Europäer, das heißt, rechts war alles in Rot gehalten, auch das jetzige Clubhaus, wo man halt nochmal, wo wir danach noch einen Drink genommen haben und einen kleinen Snack, bevor wir wieder gefahren sind, das war halt alles in Rot, das war alles in Ami-Hand dann gewesen. Und auf der anderen Seite waren riesig viele Bereiche, wo halt alles in Blau war, ne? Was einfach in europäischer Hand war, wo die halt auch eine Theke dann aufgebaut haben und essen und trinken.
Oh geil, ich hätte so geliebt, war schon krass. Wenn, also natürlich ist es nicht realistisch, aber ich hätte es geliebt, wenn du in dieser aufgeschlossenen Kabine noch irgendwas entdeckt hättest. Also am allergeilsten natürlich, wenn noch irgendeiner von den Profis da wäre, immer noch feiern. Aber jetzt mal ernst gemeint, du guckst so unter den Spind oder was weiß ich und auf einmal liegt da noch so ein Socken.
Du so ein Schlüpper. Lustigerweise bist du halt auch so ein Typ, der das halt komplett nachvollziehen kann. So, der Kumpel, der dabei war, sagt, ey geil, vielleicht haben die hier so eine Fundkiste, wo wir uns was aussuchen können.
Keine Ahnung, oder wer weiß, die haben das auf jeden Fall danach bestimmt sehr, sehr gut geputzt, aber einfach nur für diese eigene Fantasie nochmal mit so einem nassen Lappen den Boden wischen, um zu wissen, da irgendein Partikel von Hofland ist vielleicht drin.
Ja, genau, richtig. Und das ist das, was so krass ist, weil ich kann das natürlich auch irgendwie, ich kann dem voll folgen und es gibt halt so, ich habe das natürlich dem einen oder anderen erzählt und auch gibt auch wirklich einige, die das so null nachvollziehen können. Also so genau dasselbe, wie wenn wir als Werder-Fans irgendwie dann mal in die Kabine gehen. Also, so, das ist halt auch irgendwie so, so. Hey, das ist halt eine fucking Kabine, wo halt die Leute sich umziehen.
Ja, und mittlerweile ist man ja auch immer noch an dann Profis auch näher dran, wenn man selber mal live ein Golfturnier geguckt hat. Also das ist ja auch nicht mehr diese Unmenschlichkeit an Star wie früher. Weißt du, wenn ich überlege, als ich erstmal die Kombination aus Internet, du bist ja immer nah dran durch Social Media und auch
ja,
mal,
klar, na,
dann
klar,
wirst
klar,
du selber klar. älter. Aber denk mal an die Zeit zurück, wo wir irgendwie Teenies waren. Da war ja ein Star im Fernsehen. Ey, wenn ich irgendwo hätte nur Michael Jackson, was weiß ich, also es gab ja so, egal wen, also jetzt Michael Jackson vielleicht falsche Beispiel, aber das, ich bin dann aber immer noch, wie du gerade sagst, auch Pizarro, wenn der, ich habe dir nochmal gesagt, dass der mir mal geschrieben hat und in dem Moment, wo ich gesehen habe bei Instagram, dass da stand Schreib... war ich so ein kleiner Junge und wusste, in diesem Moment fokussiert dieser Typ sich nur auf mich, weil er schreibt mir gerade, vielleicht guckt er noch aus dem Fenster, aber ich habe ihn gerade, ich habe die Aufmerksamkeit für Tobi Freundthal von Claudio Pizarro.
Ja, das ist schon faszinierend. Ich habe halt jetzt rückwirkend unser inzwischen Buddy Marcel Sieben hätte ich natürlich gerne noch beim Ryder Cup gesehen, aber der würde dem nochmal richtig aufgewerten und der war ja nah dran, sage ich mal, einfach auch eine Ride-Card zu bekommen. Es ist halt trotzdem so, also ist halt trotzdem immer noch das krassest, größte Event im Sport und auch im Golf gerade. Es sind halt die 12 besten Spieler, die aktuell auf der Welt rumlaufen. Jetzt mit Liv ist das natürlich vielleicht ein Ticken verzerrt, aber das ist halt krass und dementsprechend,
halt ist ja alles so das
Highlight. Event,
genau. Geil, dass du es gerade eben gesagt hast mit Sieben. Also das ist ja auch erstmal jetzt für die nahe Zukunft wahrscheinlich was Fiktives oder wie auch immer man das nennen will. Aber ich habe gerade gedacht, wenn Sieben den Putt von Keimer reingemacht hätte, in der gleichen Art und Weise, ich wette mit dir, wir hätten das erste Mal bei einem Golfer einen Fußballjubel gesehen, dieses Rutschen auf den Knien.
Ja. Das stimmt.
Boah, Junge, der hätte
irgendwas hätte er sich eingefallen.
Siegerfaust in den Himmel geragt und hätte dann wie Thor mit dem Hammer in der Hand irgendeine Verbindung zu irgendeinem Golfgott aufgebaut.
Verrückt.
Pass auf, Junge. Ich würde sagen, da waren tatsächlich ein, zwei Sachen dabei, so bei ondulierte Grün und schnell und so weiter, was so ein bisschen, oder als du meintest, manchmal weiß man nicht, wo der Weg lang geht. Ich würde vielleicht mal, was die drei Fragen an den Pro angeht, die erste dir stellen.
Ja, bitte.
Genau, und zwar, du weißt doch dieses, natürlich weißt du es, einen Ball für unspielbar erklären, ist für mich was, das existiert gefühlt nicht, weil man ja immer an die Grenze geht. Man sieht ja, sogar auch bei, man sieht ja sogar bei Profis manchmal auch dieses Hose hochkrempeln, sich ins Wasser reinstellen und so weiter. Ne? Ja. Ich frage dich aber eigentlich mal, muss man immer an die Grenze gehen oder ist es nicht manchmal einfach klüger zu sagen, weißt du was, hier ziehe ich den Strafschlag und ich erkläre den Ball jetzt für unspielbar, weil ich mich selber oft frage, warum gehe ich so weit? Muss ich jetzt beim Rückschwung mich verletzen können und vorne hin ein Eichhörnchen köpfen? Oder reicht es einfach zu sagen, nein, ich gebe auf?
Jeder, der mich auf dem Golfplatz kennt, würde jetzt etwas zu schmunzeln anfangen, wenn ich jetzt die Antwort gebe. Aber natürlich ist es immer cleverer, den Ball schneller für uns spielbar zu erklären, als es zu versuchen. Wir kennen alle diese Situation. Da der ja vielleicht einmal geklappt hat im Leben, denken wir ja, der klappt ja immer. Und dann suchen wir uns die 24 Zentimeter zwischen zwei Bäumen, suchen wir uns aus, um den Ball mit einem Eisen 5 flach auf eine 150 Meter entfernte Fahne zu schlagen, durch einen Korridor, der 24 Zentimeter breit ist, aber halt auch noch 3 Meter entfernt oder 4.
Ja, Mann.
Um hinterher festzustellen, dass die Entscheidung, diesen Schlag zu machen, suboptimal war.
Aber du hast es gut beschrieben. Umso unmöglicher, umso mehr glaubt man dran. Gerade bei diesem.
Und dementsprechend ist es ganz. Also, und spielbar erklären ist halt wirklich eine Regel, die man halt auch bis aufs Äußerste ausnutzen sollte.
Es ist doch ein Strafschlag, ne?
Ja, es ist ein Strafschlag, aber du hast ja drei Optionen, den Ball wieder ins Spiel zu bringen.
Das meine ich ja. Deswegen ist es ja viel cleverer manchmal, anstatt das, was du gerade erklärt hast. Aber deswegen frage ich mich ja gerade auch, es gibt doch wirklich diese Situation, wo jemand aus einem flachen Wasser rausschlägt, wo ich denke, muss, also gerade bei Profis siehst du ja oft, die bringen sich in Situationen nochmal mit Caddy, halt mal, ich ziehe meine Schuhe aus.
Also, ja, wobei Wasser ist ja Wasser. Das ist ja keine unspielbar. Das ist ja eine andere Regelsituation. Wasser ist ja Penalty Area, das ist ja wieder anders.
Aber warte mal kurz. Dann wird vielleicht noch interessant, das war jetzt nicht die offizielle Frage an dich, aber kann man nicht immer sagen, also ab wann kann man sagen, der ist für mich
In Hindernissen, also gerade im Wasserhindernis oder in der Penalty Area, kann man keinen Ball für unspielbar erklären.
Okay.
Dann muss man die Regel Penalty Area, die aber, um den Ball wieder ins Spiel zu bringen, ähnlich aufgebaut sind. Und spielbar erklären ist eher, wenn du so am Baum liegst, tot.
Ah.
Wenn du irgendwie so, also der Ball tot. Wenn du in der Heck...
Oh Mann, ich will da gar nicht lachen, aber ich habe gleich noch eine Info für dich, die ich dir auch erzählen muss.
Dann gleich. Und spielbar zum Beispiel, wenn du in der Hecke liegst und nicht schwingen kannst.
Ja, okay. Aber wenn du nah am Baum liegst, würde dein Referee nicht sagen, hey, du kannst ja zurück wieder in Richtung Tee schlagen. Natürlich nach vorne und spielbar, nach hinten nicht.
Klar, du kannst ja in alle Richtungen schlagen. Es geht aber in erster Linie darum, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, du kannst nämlich im Bunker, das wissen auch nicht alle, den Ball auch für unspielbar erklären.
Wenn das so ein Spiegelei ist.
Ja, es gibt ja sowieso die Regel inzwischen, dass man mit zwei Strafschlägen wieder hinter den Bunker gehen kann. Das ist ein anderes Thema. Aber wenn du jetzt zum Beispiel vor dem Bunker liegst und du willst irgendwie so einen Lob über den Bunker machen, einen Flopshot, und du dünnst den Ball in die Kante und weißt, der nächste Schlag ist fast aussichtslos, dann nimmt man einen Strafschlag und geht wieder zur ursprünglichen Stelle zurück.
Ja, genau. Ist ja
außerhalb des Bunkers. Also, es gibt drei Möglichkeiten, den Ball für uns spielbar zu erklären und immer clever, die auch im Hinterkopf zu haben. Einmal ist von der Position zwei Schlägerlängen nicht näher zum Loch. Das reicht manchmal, wenn du so eine Hecke hast und du willst nur raus. Dann gibt es die Verlängerung Fahne Ball zurück, so weit wie du möchtest. Und die dritte Variante ist zur ursprünglichen Stelle zurück, wo du den Ball in die unspielbare Lage gespielt hast.
Ja, ich habe das also gut erklärt und tatsächlich habe ich dich jetzt auch gefragt, wegen der Situation, die du gerade eben so ein bisschen erklärt hast, mit dünn durch die Bäume, bla, das ist so witzig, weil du dir eigentlich diese eine einzige mögliche Situation anguckst, überlegst und dadurch denke ich manchmal so, ja klar, also und bei, wenn dir alle Möglichkeiten offen stehen, Mitte Fairway, dann hast du mehr dieses so, ja, der muss jetzt klappen, also, aber dieses durch den Baum durch, denkst du so, ja klar, da vorne durch.
Ich habe das vor einigen Jahren, da war Pokern ja noch so relativ on vogue, wie man so schön sagt. Also der,
geil.
So, dann habe ich das jemanden wie Outs erklärt. Also was für, du hast Karten auf der Hand und es ist halt der
Wahrscheinlichkeiten.
Der Turn vielleicht schon kommt, die vierte Karte. Und dann überlegst du ja, was sind es für Optionen? Und wenn du keine Optionen hast, dann gehst du nicht mit und schmeißt die Karten weg. Und dann habe ich ihm erklärt, damals, auch war, glaube ich, mal im Alter ein bisschen jünger, und der hat auf einmal verstanden, ja, macht ja überhaupt keinen Sinn dann hier. Ich so, ja, macht doch keinen Sinn, weil die Chance, dass du von 10 Schlägen hier einen, dass der eine funktioniert, also eine 1-10 Chance, willst du beim Poker sofort wegschmeißen.
Ja, Mann.
So, und genau das ist dasselbe. Also man muss sich immer überlegen, was kann passieren.
Guter Vergleich. Wirklich. Auch wie man manchmal über so ein Wasserhindernis rübergeht und hofft. Das ist wie beim Poker, wenn man auf eine Straße hofft. Das geht meistens nicht durch.
Habe ich lustigerweise...
Und nicht open-ended straight.
Habe ich lustigerweise Marco Simone auch gemacht. Par 5, so 220 aus dem Semiraff übers Wasser aufs Grün. So, das war so der Plan. Und dann stehe ich halt überm Ball und sag so zu meinem Kumpel, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Aber ich habe ja Urlaub.
Ja, Mann.
Wie war's? Ich habe ihn halt auch wirklich, wirklich relativ sicher ins Wasser geschlagen.
Aber ich muss ja sagen, manchmal sind ja Sachen, die richtig scheiße sind, ne, sind ja schon wieder ganz geil. Weil dieses knapp vorbei, so weißt du, der schafft's, der Ball, und rollt zurück, das tut ja weh. Aber so eine richtig schöne, mittige Wasserklatsche, die ist dann auch richtig.
Ja, die verdient. Ja, sehr verdient. Ja,
genau.
Sehr verdient. Sehr verdient.
Wobei ich natürlich sagen muss, das zählt bei mir, gerade als Puttenkanner, zählt das natürlich nicht beim Putten. Weil da finde ich manchmal, wenn jemand den richtig schön einen Meter weit am Loch vorbeischiebt, dann denke ich manchmal, komm, spiel Schach. Das ist zu weit.
Also gut, aber ich hätte dich als Puttenkanner gerne auch mal auf den Grüns gesehen. Weil ich habe mich so ein bisschen
Wir haben uns vorher warm gepattet
und das letzte Mal, wo ich dieses Gefühl, also natürlich bist du beim Winter nicht so in touch und tust ja auch nicht so viel im Winter und ich hatte vorher eine Runde auf einem anderen Golfplatz gegangen, also ich war jetzt nicht ganz raus und das hatte ich einmal, im letzte Mal, wo ich das so krass hatte, war am Lerchenhof nach den BMW International Open, damals noch Linde German Masters, da haben wir immer so traditionell, habe ich da mit einem Kollegen immer zwei Tage später gespielt. So, dann waren die Grüns ja noch so schnell.
Ja, Mann.
Ich komme halt Marco Simone auf diesen Putting-Grün, leicht gesandet, sehe ich schon. Sehe auch schon gut gepflegt, der muss schnell sein. Leg mir halt so einen Ball hin und will so einen 5-Meter-Putt einfach machen und schieß den ersten Ball halt wirklich ungelogen 8 Meter übers Loch. So, also gut, dass da keiner bei war, aber ich dachte im ersten Moment, okay. Ich konnte mich relativ schnell dann einstellen, aber es ist halt wirklich so, wenn du, ich sag mal, hier in Deutschland im Moment puttest, wenn mal ein Puttinggrün auf ist, wow.
Ja, also
das ist halt irgendwie.
Ja, habe ich dir doch mal erzählt, ich glaube Loch 1
oder
Loch 1 oder Loch 2 an dem Le Golf National, wo der im Ryder Cup, da hatte ich dann auch irgendwie mal, also beim Putten kann ich es jetzt nicht nachvollziehen, aber aufs Grün draufchippen, wo ich dachte, was sind das für Götter, die Profis?
Ja, das kommt halt dazu. Wobei die Grüns, Putten hat mega Bock gemacht, Chippen hat auch mega Bock gemacht.
Ja.
Aber es ist trotzdem so, auf einmal diesen Touch zu haben. Und zurück auf diese Wassersituation. Wenn du halt schon Zweifel hast, und ich hatte mehr als Zweifel bei diesem Golfschlag, dann mach ihn halt am Turnier halt auch nicht. Also, es ist halt so super sinnlos. Ich habe das halt einfach versucht. So, ne?
Ja, normal.
Ja, da habe ich mir gedacht, okay, gut, wieder 4 Euro ins Wasser. Aber es geht in erster Linie darum, er hätte so irgendein Teil meines Urlaubsgefühls hat mir gesagt, ja, vielleicht wird es ja doch was.
Oh, und dieses vielleicht wird es ja doch was ist ja natürlich immer super beim Golf. Was ich auch verrückt finde, letztes Mal, als ich nochmal golfen war und Rückenwind hatte, ne, das hatte ich vergessen mal mit dir zu teilen, da finde ich ja auch krass, dann hast du schon die Unterstützung einer höheren Macht. Warum will der Zocker, der immer mehr will, dann noch mehr Gas geben? Genau in dem Moment könntest du ja Gas rausnehmen. Warum musst du in dem Moment, wo Rückenwind ist, sagen, oh, und jetzt knall ich richtig einen drauf?
Ja,
genau dann doch das Gegenteil. Bruder, nimm Tempo raus und lass ihn fliegen.
Ja, genau, richtig.
Ja, das ist auf jeden Fall heftig. Jetzt, wo du gerade so gut im Antwortflow bist, als Pro, würde ich dir die nächste Frage stellen. Und zwar, ja,
versuch doch mal.
Ich habe immer das Problem, ich schlage ja meinen Drive zum Beispiel mega hoch und ich kann auch nicht das verändern, ne? Also ich müsste bei dir Unterricht nehmen, so. Die Frage ist, bei mega starkem Gegenwind,
ja,
beim Abschlag, lieber den Schläger wechseln oder die Art, wie du schlägst, und bezogen auf Par 5. Also du hast einen weiten Weg, aber dann lieber, wenn du wie ich zum Beispiel nicht flach schlagen kannst aufgrund von irgendeiner Fähigkeit oder Technik, lieber aufs Holz 3 gehen und dann gefühlt unter den Wind durchschießen, was auch immer das heißt. Mhm. Also die kurze Frage nochmal, du weißt, ich kann es ja nicht, ich wiederhole es einfach, wie Günther Jauch. Starker Gegenwind, Par 5. Schläger wechseln beim Abschlag oder Schlagart?
Wie Günther Jauch, da kann ich da jemanden anrufen. Ich will mit einer Gegenfrage antworten. Wenn du Gegenwind hast, haust du dann mehr drauf oder nimmst du einen längeren Schläger?
Ja, wir gehen ja von Par 5 aus, wo ich eh den Driver nehme.
Ja, ich nehme das Beispiel mal Eisen 7. Nimmst du dann Eisen 6 oder haust du mit der 7 fester drauf?
Ich würde dann, starker Gegenwind Par 3, sagen wir mal, und ich würde ein Eisen 7 nehmen, also ein etwas längeres Par 3, würde ich dann viel härter draufhauen und dadurch noch viel höher schlagen und er kommt mit Schnee zurück.
Also würdest du ja den längeren Schläger nehmen, um dahin zu kommen.
Ach so, meinst du? Ja, klar, doch, hast du recht. Ja.
Also nimmst du bei Rückenwind den kürzeren. Also es macht wenig Sinn, das Tempo rauszunehmen.
Ja, aber wir reden ja von Gegenwind.
Ja, du hast aber von Rückenwind gerechnet.
Nee, das war davor einfach nur eine Geschichte von irgendwann.
Okay, gut.
Also jetzt.
Aber wenn du Wind hast, ob Gegenwind oder Rückenwind, du veränderst nie deine Schlagtempo.
Ja, dann war das zu individuell auf mich gemünzt, weil wenn ich Gegenwind habe und mein Drive fliegt ja eh hoch, dann habe ich bei starkem Gegenwind manchmal einen Schlag, der fliegt so hoch und kommt fast zurück. Und dann nehme ich dann vielleicht irgendwie einen, weiß ich nicht.
Ja, aber einen Schläger mit mehr Neigung dann zu nehmen, macht ja noch weniger Sinn.
Ja, ich weiß.
Geht ja noch höher.
Aber komischerweise fliegt mein, da müssen wir mal definitiv, wissen wir ja eh zusammen trainieren, komischerweise fliegt mein Driver viel höher als mein Dreierholz. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Ja, das...
Vielleicht, weil ich...
Muss ich mir... Also,
Leute, ihr müsstet... Ich selber gerade bei meinen Fragen merke, ich bin unter Druck, aber ihr hättet Steffen sehen müssen. Hat auch gefühlt nicht, dass er an seine Grenze stößt, gar keinen Bock zu antworten, weil es einfach auch keinen Sinn macht. Du siehst richtig in seinen Augen, muss ich ihm jetzt erklären, 21 Grad und 17 Grad und oh Gott, ey, was will der denn von mir?
Wie geil ist auch, dass du, dass meiner Meinung nach deine Frage halt genau auf Rückenwind bezogen war und ich im Kopf habe, dass du mich gefragt hast, wenn ich jetzt Rückenwind habe, muss ich das Tempo rausnehmen oder muss ich einen kürzeren Schläger nehmen? Die Frage hatte ich im Blick.
Ja, verstehe ich. Nee, ich merke aber, das geht in so viele verschiedene Richtungen, weil es geht ja auch darum, dass du ja auch auftiest. Du könntest ja jetzt zum Beispiel auch sagen, ja, du Trottel, du tiest ja dann auch vielleicht deinen Drive zu hoch auf. Ich sag dir, pass auf, ich sag's dir nochmal.
Ja, das kann
wenn ich da stehe mit jemandem mit einstelligen Handicap und wir haben starken Gegenwind, dann sagt der mir so locker flockig, ne, machen ja immer oft Menschen, die was können, ja, dann legst du ihn weiter auf rechts, dann machst einen Push und dann so, dann unterm Wind durch und bla. Und ich denk so, ja, ich verstehe nichts, wie bei Statistik 2 in meinem ersten Studium. Ich habe nichts verstanden. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Pushen.
Ja.
Hin und her. Ja.
Punchen.
Punch, push, ticken. Ich denke, ich bin Drogendealer, was der mir erklärt. Ich komme nicht mit. So, dann weiß ich, was kann ich gut? Ich habe so ein Fünfer-Eisen.
Labern kannst du gut, aber das hilft dir beim Golfspielen.
Dann nehme ich doch lieber jetzt ganz flach aufgeteet ein Fünfer-Eisen, so fast so ein Blade. So, ne?
Ja.
So. Mhm. Und dann kicke ich den so unterm Wind durch. Für meinen Kopf ist das besser. Also ich, genau, fast extra ein Fünfer-Eisen toppen, gibt mir voll das Selbstbewusstsein, anstatt dieses hoch aufgetiete Drive-Ding gegen den Wind, wo ich denke, nee, hau ab, der landet am Loch hinter mir.
Okay.
Ich weiß nicht, was die Frage ist. Ich wollte dir eine Geschichte erzählen, okay? Beruhig dich.
Lass mich kurz sammeln. Also.
Pick dir doch einfach eine eigene Frage raus.
Vielleicht, damit das irgendein Hörer überhaupt vielleicht jetzt was Positives dem abgewinnen hat. Ich will das mal ganz kurz ordnen. Egal, ob Gegenwind oder Rückenwind, ich würde erstmal pauschal am Tempo selber nichts ändern, sondern immer über die Schlägerwahl reagieren. Heißt, wenn du Gegenwind bei einem Eisen 7 hast, nehme ich ein Eisen 6. Wenn du einen Rückenwind hast mit dem Eisen 7, mache ich nicht langsamer oder weniger Tempo, sondern nehme eine 8. pauschal. Der Grund, warum du den Ball mit dem Driver so hoch haust, liegt an deiner Bewegungsstruktur, was Eintreffwinkel angeht. Das heißt, Schaufel Bob und seine Abenteuer, da gibt es ein Buch, ein Kinderbuch. Und,
wie geil ist
und,
das denn?
Und das ist der Grund, warum du den Ball halt sehr weit hochschlagen.
Das muss ich mir aufschreiben. Ja? Das könnte der Titel der Folge werden. Und, also.
Und grundsätzlich erklärt das auch, warum du ein Holz dann kürzer, flacher haust, weil du den halt ein bisschen mehr komprimierst, also ein bisschen steiler an den Ball kommst. Grundsätzlich kann ich jetzt auch noch zwei, drei andere Sätze sagen, aber das Wichtigste ist.
Es sprengt den Rahmen. Ja, okay. Das finde ich schon mal gut. Das finde ich geil. Und dadurch, dass ich keine konkrete Frage gestellt habe, sind wir auf Schaufel Bob und seine Abenteuer gekommen, was ich super geil finde, weil ich. Also ich habe ja mal mich in Zeitlupe gesehen. Ich bin ja davon ausgegangen, dass ich ja wirklich gut aussehe, wenn ich schlage. Ne? Hm. Aber das ist ja, den Empfang da oben hätte 1Live gerne. Das ist ja der Wahnsinn, wo mein Schläger da oben steht. Das ist wirklich unglaublich.
Und auch beim Chippen.
Und dann auch das Löffeln. Also Löffelchenstellung habe ich erfunden. Das ist unglaublich, wo ich den hinlöffel. Mein Handgelenk, das holt sich richtig schön die japanische Ramensuppe. Da hinten hat er noch Empfang und dann knall ich den hoch. Okay.
Oh mein Gott. Ja. So. Also das müsst ihr wirklich mal. Folgt uns mal auf Instagram irgendwann, Golf Buddies, und dann werden wir mal einen Schwung vom Tobi einbauen.
Ja.
Und dann wisst ihr, was wir meinen. Wisst ihr alle, was wir meinen.
Ach, geil. Ja, ist doch schön, aber mal wieder ein paar Golfthemen. Und schreibt mir auch mal gerne, ob ihr das so ein bisschen nachvollziehen konntet, was ich gerade eben nicht in der Frage verpacken konnte. Ne? Also so dieser Gedankengang, was Gegenwind angeht. Ansonsten Schaufelbob und bla bla bla, habe ich geliebt. Jetzt kommt eine Entweder-Oder-Frage.
Oh, jetzt wird's nochmal. Jetzt wird's haarig.
Zeit, Geld, Wetter. Spielt alles keine Rolle. Du hast grenzenlosen Zugang zu diesen drei Dingen.
Zeit, Geld, Wetter. Mhm. Okay.
Und Müdigkeit gibt's auch nicht. 24/7, okay. Zeit,
okay.
Geld, Wetter, ja, okay. Alles ist da. Ja. Und du hast einen Monat.
Ja.
Ja. Und du hast Zugang zu jedem Golfplatz.
Ja.
In dem Monat. 24/7 Knallgas Spaß. USA-Plätze spielen oder Europa?
Beides.
Nein, das ist eine Entweder-Oder-Frage.
Ach so, krass. Entweder, ja, Ami-Plätze auf jeden Fall.
Ja, okay. Ja, ich hab auch, als ich die Frage aufgeschrieben habe, direkt gedacht, natürlich Amerika. Und dann sind mir so ein paar Plätze eingefallen in Europa und wie ich auch so rumhopsen kann in 24
Stunden. Ja, aber auf der anderen Seite, wir haben einen Monat Zeit, ne?
Einen Monat Zeit. Und du hast auch zum Beispiel in St. Andrews, wenn du jetzt so nicht so gerne Wind und Regen magst, du hast immer blauen Himmel und wenig Wind.
Ach, das ist ja geil. Gut, okay. Aber die Frage bezieht sich dann, warum ich, also ich könnte jetzt nicht, weil wenn ich jetzt, ich sag mal, von der Westküste zur Ostküste fliege, kann ich ja auch von Portugal, von Lissabon nach New York fliegen, ist ja die gleiche Distanz.
Nee, aber das darfst du nicht bei einer Entweder-Oder-Frage. Ist ja fiktiv. Du musst,
also dann, dann Amerika.
Ja, okay. Amerika, sehr gut. Ja, bei mir tatsächlich auch, wobei ich sagen muss, die Distanzen spielen trotzdem immer noch eine Rolle. Das ist in dieser fiktiven Fantasiegeschichte nicht eingerechnet. Also du hast schon dann deine Distanzen zwischen zum Beispiel Georgia und Kalifornien. Ne? Also
genau, richtig, genau. Also es ist, ich hätte so zwei, drei Plätze, die mir so spontan einfallen, die ich natürlich auf jeden Fall spielen möchte.
Ich glaube, darum geht es auch, genau. Augusta wird jeder im Kopf haben.
Ja.
Ja.
Ich habe zum Beispiel, wo ich auf jeden Fall, was mich reizen würde, ist Whistling Straits in Chicago am Lake Mississippi.
Ja.
Nee, Lake Michigan ist das, genau. Da war auch mal der Ryder Cup,
ja,
meines Wissens. Und da war auch PGA Championships,
ja,
die Martin Keimer gewonnen hat. Ganz, finde ich, ein ganz geiler Golf, also nur im Fernsehen natürlich gesehen. Den will ich auf jeden Fall spielen. Pebble Beach muss ich halt mal spielen.
Jo, hatte ich auch direkt im Kopf.
Klar.
Wie heißt nochmal der mit Pines?
Torrey Pines. Oder ja, Pinehurst.
Kann sein. Ja, ich muss mal gucken, wo in den letzten Jahren ich manchmal US Open geguckt habe, ob mir einer abgegangen ist.
Ja, also da gibt es schon viele Golfplätze. Ich würde halt auch einen Monat brauchen, um das vorzubereiten.
Ja, klar. Es war einfach für mich so, ne, ich war so richtig kribbelig, dachte so, ah, komm, ey, wir nehmen gleich Buddies auf. Und dann habe ich so richtig gemerkt, was wird mich so richtig geil machen.
Schön.
Und da kam dann nach ein, zwei verschiedenen Themen, die in meiner Fantasie von meinem inneren Auge aufgeplöppt sind, dann so an Position 3, 4 die Idee.
Sehr gut, sehr gut. Ja, geil, ich würde aber gerne eine kleine Challenge starten im Januar.
Ich muss dir gleich noch was erzählen. Merk dir das mal, dass ich das nicht vergesse.
Ja. Und zwar würde ich ganz gerne, wir müssen gleich natürlich mal kurz über das Wetter sprechen, wirklich. Aber ich möchte jetzt erstmal, ich habe meinen Gedanken, Wetter habe ich mir aufgeschrieben.
Ja.
Sag mir ganz kurz, was du mir erzählen wolltest.
Ah, okay. Ja, das ist natürlich irgendwas, wo ich denke, man muss nicht drüber reden, aber es ist so anonym und ein Fakt irgendwie, den ich mitbekommen habe und der auch völlig normal ist und passiert, aber mich hat das kurz mal aus den Latschen gehauen. Und zwar habe ich letzte Woche zwei Shows vom Quatsch Comedy Club auf TUI Mindshift 3 moderiert. Und das war eine Kreuzfahrt über 28 Tage. Ich bin dazugestiegen in Lissabon. Das heißt, ich war 6 Tage da. Ich finde das beeindruckend, dass Menschen einen Monat auf diesem Kreuzfahrtschiff sind, weil nach 6 Tagen habe ich gemerkt, reicht. Also ist sehr, sehr geil. Mhm. So, pass auf. Das Durchschnittsalter auf dem Schiff war 70. Durchschnittsalter, ne?
Ja, krass. Okay.
Und mich hätte das mega schockiert, wenn ich überhaupt mal mitbekommen hätte, dass irgendwie ein Helikopter in die Nähe kommt oder ein Beiboot oder irgendwas, ne? Es ist völlig normal, dass auf so einer Reise mehr als eine Person sterben. Da habe ich auch gedacht, so, ja klar.
Du wirst.
Und man nennt das dann auch kalte Abreise.
Ja. Ja.
Das habe ich so gehört von welchen, die das so ihr Leben lang schon machen. Und dann so, nee, das ist klar. Also wir haben das jetzt mal mitbekommen, da wird zwar nicht so drüber geredet, ist ja jetzt auch kein schönes Thema so, aber auf der Reise jetzt 5. Und ich so, ah, okay.
Du, es gibt ganz viele Personen, die, wenn sie alt werden oder älter werden oder zum Teil auch alleine wohnen, also Partner ist gestorben, die geben zum Teil, verkaufen alles und wohnen auf so einem Kreuzfahrtschiff.
Genau, das war das Nächste,
was... Weil die haben so eine gute inzwischen medizinische Versorgung auf dem Schiff, die können zum Teil kleine Operationen machen, dass die halt in der Kombination Essen haben, Gesellschaft und medizinische Versorgung, Unterhaltung, Wellness, so gut aufgestellt werden, dass, wenn sich das finanziell Leute leisten können, die einfach sagen, wir sind jetzt einfach mal von 365 Tagen, sind wir halt einfach mal 300 Tage auf See.
Genau, da war jemand, der, wir sind angelegt, Bremerhaven, gestern, also wir nehmen heute auf am Golfbuddies Montag, und da war jemand, der 8 Monate jetzt gerade unterwegs ist und auch direkt, krass, weil das Schiff ist angelegt, da wird das ready gemacht für die nächsten Gäste und dann sind die losgefahren in die Karibik. Ne? So. Und
der ist nach 80 Tagen wieder weitergefahren?
Nee, 8 Monaten ist der schon unterwegs.
Ach, krass.
Und
krass,
dann, genau, weitergefahren. Und dann hat mir noch jemand erzählt, witzigerweise, wenn du, es ist so ein schmaler Grat zwischen, du kannst gar nicht mehr, weil meistens gehst du auch in ein Altersheim, ich weiß gar nicht, ob man noch Altersheim sagt, aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Meistens passiert das ja, im besten Fall nicht gegen deinen Willen, aber du kannst schon wirklich wenig. Ne? Viele wollen ja, wie meine Oma damals auch, gerne zu Hause bleiben, weiterhin sich um den Garten kümmern und so weiter. Aber wenn du dann noch irgendwie das entscheiden kannst, ist genau das, was du gerade gesagt hast. Sogar manchmal ein bisschen kostengünstiger, je nachdem, welches Heim für dich ausgesucht werden würde. Und wie du gerade auch gesagt hast, du hast dann eine kleine Stadt, alles erreichbar. Also was machst du? Ja, ich lebe in einer kleinen Stadt mit Essen, Trinken, Party, Unterhaltung. Okay, du machst jetzt nicht mehr Party und schwingst das Tanzbein. Ja, das war was ich mit dir teilen wollte. Vielleicht der ein oder andere oder definitiv der und die eine andere Hörer, Hörerin wird das wissen. Mich hat das beeindruckt, weil ich dachte, na klar. Und auch, wollte ich nochmal teilen. Und auch, weil du erzählt hast, du hast im Ryder Cup gespielt. Ich war dann unterwegs, Lissabon, Porto und so weiter. War dann natürlich sehr, sehr kribbelig, als in Porto ein Landesausflug angeboten wurde zu einem richtig geilen Golfplatz bei Porto. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, welcher es war.
Und da kann man einen ganz guten Kreis schließen. Ich kenn das ja auch von Golfreisen oder zum Beispiel von Golfausflügen, diese Kreuzfahrten.
Ja.
Und kann es halt nur wirklich jedem empfehlen, der überhaupt Bock auf sowas hat natürlich, mal so eine Golfkombination, also eine Kreuzfahrtkombination mit Golf zu machen, weil du hast natürlich den großen Vorteil, wie bei einer Kreuzfahrt immer, dass du halt jeden Tag woanders bist. Und so natürlich in kurzer Zeit viele verschiedene Golfplätze kennenlernst oder Golfregionen. Und das ist natürlich auf so einer Kreuzfahrt immer eine geile Sache. Das hast du jetzt über den Atlantik bei 3-4 Seetagen natürlich nicht. Und da hast du natürlich bei den Golftagen, wenn du jetzt, ich sag mal, Mittelmeerkreuzfahrt machst, Ja. Das ist natürlich eine ganz geile Sache, weil du bist in Italien, du bist in Spanien, du bist in Portugal, du bist auf den Kanaren. Das war jetzt zum Beispiel meine Reise, die ich damals gemacht habe. Und du hast halt die Option, sogar Nordafrika. Also du hast halt die Option, in jedem Bereich halt irgendwas zu machen. Und das ist halt eine tolle Sache.
Ja, definitiv. Also ich muss wirklich sagen, was du gerade gesagt hast, ich weiß noch nicht genau, wie viel Prozent ich dem Konzept abgewinnen kann. Also bin ich mehr positiv oder negativ dem gegenüber, ne? Aber was du gesagt hast, dass man jeden Tag an einem anderen Ort ist, das ist der absolute Hammer. Weil wo hast du auch die Möglichkeit, schlafen zu gehen, aufzuwachen und jedes Mal am Zielort zu sein? Das ist Luxus, Luxus.
Ja, das ist das, was ich natürlich cool finde, aber das macht natürlich auch irgendwie was mit jemandem. Also wenn du natürlich so eine Kreuzfahrt dazu nutzt, um zu entspannen und vielleicht sogar an Bord zu bleiben, dann ist ja völlig egal, wo du bist. Aber dieses irgendwo anders zu sein, macht natürlich auch irgendwas mit dir. So, wo du denkst, wow, sieht wieder alles komplett anders aus, vielleicht ist das Wetter noch anders. Der Vorteil golferisch ist halt einfach, du kannst halt in, ich sag mal, einer Woche Kreuzfahrt, wenn du willst und wenn das überhaupt angeboten wird, halt irgendwie einfach auch 6 verschiedene Golfplätze spielen. Im Idealfall sogar in mehreren Ländern und oder Kontinenten. Und das ist natürlich schon krass.
Ja, definitiv. Ja, ich habe mich auch ein bisschen geärgert, dass ich das nicht mitnehmen konnte, weil ich dann abends moderiert habe und dann keinen Kopf dafür hatte. Aber in Lissabon und Porto hätte ich schon gerne gespielt. Vor allem, ich glaube, rund um Lissabon, wenn du jetzt mal sagst, 50, 60 Kilometer zum Beispiel Einzugsgebiet, sind so geile Plätze.
Wobei Lissabon, ich habe ja meine Golfreise nach Lissabon gemacht. Das wirst du natürlich jetzt, weil es noch so präsent ist, viel besser, aber Lissabon ist halt als Stadt einfach schon so geil.
Boah, so, dass verliebt, du halt einfach, wieder mal.
So, dass du halt einfach denkst, okay, gut, vielleicht lasse ich heute mal golfen. lass ich heute mal golfen und geh mal lieber die Stadt anschauen. Ja, und fahr ein bisschen Cablecar und geh auf den
Jesus. Genau, irgendwie die Gassen auf mich wirken lassen, ein bisschen schnabulieren. Ja, ja. Mega geil.
Stockfisch essen.
Alter, wirklich Hammer, Hammer. Dann hatte ich noch eine Sache, und zwar, du kennst ja den Moment, ich glaube, man sagt doch, wenn man mit dem Sweet Spot trifft. Du weißt ja, das ist wie bei, ja, wie beim Fußball manchmal. Es passiert sehr selten, wenn du den Ball Volley nimmst und es fühlt sich an, als hättest du ihn nicht berührt. Der fliegt nur so weg. So anders, auf so eine Art und Weise, dass du süchtig danach wirst. Ja. Und dann dachte ich mir auch so, das ist jetzt keine offizielle Frage an den Pro, aber ich habe auch gedacht, wenn du in der Lage wärst, immer wieder den Ball so zu treffen, vielleicht will ich das auch nicht, weil durch beschissene Schläge wird es ja nur geiler, wenn du nochmal mit dem Sweet Spot triffst, also jetzt mal aus Amateursicht.
Ja, okay.
Ich habe so überlegt, das ist mir nämlich letztes Mal passiert, da habe ich nochmal, ich glaube, im Fünfer-Eisen gehauen, und dann dachte ich, warte mal, fühlt sich das eigentlich für einen Profi immer so an? Also ich habe überlegt, fühlt sich das für euch auch, die spielen können, fast immer so an, dass der Ball ja einfach wegfliegt und ihr einen Divid habt.
So sollte es natürlich sein.
Unglaublich.
Also ich glaube, auf einem höheren Niveau merkst du schneller, wenn du einen Ball halt nicht so triffst, wie du ihn normal triffst.
Das meinte ich, wie krass das ist. Bei einem richtigen Vollzeit-Profi-Spieler, der merkt irgendwann mal, wenn er ihn nicht so geil getroffen hat. Und bei mir ist es ja genau andersrum. Ich merke mal, wenn ich ihn richtig geil getroffen habe. Boah, ist das.
Ja, also gerade so Eisenschläge, gerade wenn der Schläger kürzer ist, hast du aber ganz oft trotzdem noch irgendwie einen guten Treffer, aber du weißt halt, dass deine Bewegung dann nicht so gepasst hat, sodass halt einfach ein Push, der Ball ein bisschen rechts weggedrückt ist oder er kurvt oder so. Also du reagierst ja ganz viel auf die Situation und hast meistens oder häufig trotzdem einen ganz guten Treffer auf der Schlagfläche.
Ja.
So, ja? Aber das ist klar, der Mix macht es natürlich aus, dass du immer gucken musst, woran hattet ihr legen, egal in welcher. Egal in welcher Spielstärke. Sei es jetzt ein schlechter Treffer auf der Schlagfläche, den du dann korrigieren musst, weil du irgendwie den Ball dünn getroffen hast, getoppt hast, whatever. Oder ob du den Ball gut getroffen hast. Es fühlt sich immer relativ oft gleich an, aber auch da können ja Fehlschläge entstehen.
Ja, das stimmt. Ah nee, warte mal, was hatten wir früher mal? Voll.
Voll, ja. Oder richtig, hast du auch immer gesagt, hast du mir immer zugestimmt.
Dann hatte ich noch, ich weiß nicht, ob du noch eine Sache hast. Ich habe gemerkt, wenn deine Partnerin nicht Golf spielt, ne? Mhm. Dann könnte sich ja irgendwann mal so ein Negativverhältnis zu der Sportart Golf entwickeln. Weißt du, ich meine so von wegen, oh, ist er wieder weg? Oh, ist er da lange? Und so weiter. Und dann habe ich mal bei einem Kollegen von mir jetzt gemerkt, dann wird die Partnerin auch total unsensibel, falls dir mal auf dem Golfplatz was passiert, wie zum Beispiel eine Handgelenksverletzung oder irgendwas. Weißt du, ich meine, das wird ja gar nicht, das ist dann gar nicht so wie, oh Schatz, schade, sondern das ist dann so kurz wie, ja.
Selber schuld.
Genau. Du, lass dich doch trösten von deinem Golf.
Ja, ist das so, ja? Also, die Erfahrung habe ich zum Glück noch nicht gemacht. Ich habe natürlich auch einen anderen Bezug zu Golf, dann jetzt einfach auch wegen der Tatsache, dass das halt mein Beruf auch ist. Aber ich kann das ganz gut nachvollziehen, weil natürlich Golf schon ein gewisser Zeitfresser ist.
Ja, total.
Ich habe das jetzt, fällt mir in dem Moment eine Situation ein, gegenteilig mal erlebt, dass ein Spieler zu mir gekommen ist und sagt, meine Frau, die schickt mich jetzt immer auf den Golfplatz, weil ich komme immer so ausgeglichen wieder.
Also auch richtig geil.
Ist auch geil, ne? Also es geht in beide Richtungen.
Aber es ist halt, also so sehr wir ja auch immer diese Golfliebe haben und transportieren wollen und im besten Fall eben auch transportieren, ist es ja trotzdem so, dass es ja auf verschiedenen Ebenen nicht nur Zeit zieht, sondern die meisten, die ja Golf auch lieben, lieben es ja so richtig, richtig. Weißt du, ich meine, das heißt, es ist ja nicht nur, dass du 4, 5, 6 Stunden weg bist, sondern du trägst es ja auch mit nach Hause und redest dann mit jemand auch darüber, als wenn der die gleiche Geilheit darauf hat und sagst, so, ja, der 6 habe ich dann heute so, es endet ja manchmal nicht.
Ja, und, ja, richtig, richtig.
Und vor allen Dingen, stell dir vor, wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann bist du halt eine Stunde, anderthalb, maximal 2 weg. Und du willst nach Hause kommen, du so, wow, und dann habe ich die 20 Kilo Hantel hochgehoben, weißt du, wie geil das war, bin ich um die Kurve gegangen, habe schön Liegestütz gemacht. Bist ja nicht zu Hause so euphorisch damit. Aber das
ist
halt
ich glaube, das ist aber auch natürlich was, wo jeder dann auch irgendwie, glaube ich, anders reagiert. Also auch wie auch jeder auf dem Golfplatz anders reagiert, ist das, glaube ich, auch so. Aber aus der Sichtweise habe ich es so noch gar nicht gesehen. Ich kann jetzt auch verstehen, dass wenn ich zu den Leuten sage, ihr müsst dann einfach ein bisschen mehr spielen, um besser zu werden, dass die mich dann immer ein bisschen komisch angucken.
Ja, ja, mir ist das halt aufgefallen.
So ein bisschen so, ich würde ja gerne, aber ich darf nicht.
So, zum Beispiel, also mir ist das nur aufgefallen, wir haben ja schon mal über meinen Vater gesprochen und dass der noch so diese richtige, obwohl er mittlerweile jetzt auch ein paar Jahre spielt, diese Anfangsgeilheit immer noch hat. Und dass mir aufgefallen ist, dass wenn der jetzt gestern Bremen sind wir umgestiegen, ne?
Ja.
Da hatten wir ein Zeitfenster von 15 Minuten. Da hat er 6 Minuten erzählt, so wie er hätte doch ein Sechsereisen nehmen müssen an dem und dem Loch.
Ach, ehrlich?
Ist halt komplett drin, lebt halt auf dem Platz im Kopf. Ja, guck mal, und auch so mittlerweile privat oft die Klamotte schon so angepasst. Ich gestern so, ey Papst, geile Hose. Der so, geil, ne? Skechers, voll gut gegen Wind und so weiter. Aber einfach so im Privaten so eine Windbreaker-Skechers-Hose getragen.
Es gibt aber auch ganz viele andere gute Marken, die es gibt. Zum Beispiel Puma macht super Golfhosen.
Ach so, ja, komplett, total.
Nein, aber es geht ja darum, es ist ja ganz viele, die das dann auch privat dann transportieren, was ich auch immer irgendwie cool finde. Wir haben ja einmal schon mal darüber gesprochen, dass wenn du irgendwo jemanden mit einer Teileskappe siehst, dann bist du irgendwie schon direkt so, dann ist das so direkt Bruder. So auch direkt ein Bruder von dir. So. Ja, ach geil, auch Golfer so. Ja.
Wie oft ich dann schnell nochmal so, und wenn der schon an mir vorbeigegangen ist, ein schönes Spiel hinterher schmeiß.
Ja.
Ja, geil.
Sehr gut.
Also, Brudi.
Cool. Also, es war wieder eine knackige Folge. Gib mir bitte Feedback, was ich halt ganz gerne. Ich habe mir da einmal noch mal ganz kurz das Wetter aufgeschrieben zum Schluss. Ich würde ganz gerne euch einmal eine kleine Challenge. Ich würde ganz kurz gerne eine Challenge ins Leben rufen. Wenn jemand bei. Und wir haben jetzt gerade aktuell bei uns Schnee. Das bedeutet also, ich habe zum Beispiel morgen zwangsfrei, weil halt einfach die Driving Range gesperrt ist und wir keine Bälle sammeln können. Und ich kann die Leute schon ganz gut motivieren, aber wenn ich denen jetzt, also ich bin nicht so gut in der Motivation, wenn ich denen sage, ihr kommt halt auf die Driving Range, aber wir haben halt keine Bälle. So, dann sind die schon ein bisschen, also das heißt also, ich habe halt morgen mal Kreativpause, aber das muss ja nicht für die ganze Republik gelten. Wir haben jetzt in 2 Wochen unsere nächste Aufnahme. Ich würde ganz gerne, dass ihr mal Bilder vom Training macht, wer wirklich Bälle haut und trainiert und uns einfach mal verlinkt. Ja, gar nicht so sehr uns beide, also Tobi oder mich, sondern Golf Buddies Kanal. Und wir werden dann zusehen, das immer wieder zu teilen, weil ich ziehe vor jedem den Hut, der bei 0 Grad und Schneeregen trainiert. Jetzt bei uns, Samstag war ich ja nach meinem Urlaub das erste Mal wieder auf der Range. Also ich war Freitag schon da, aber Samstag am Wochenende. Was bei uns los war, es hat mich überrascht, aber gleiche Zeit auch super gefreut, dass es so viele engagierte und motivierte Leute gibt. Also die Ranch war voll und wir hatten wirklich Nieselregen und 0 Grad. Also so das schlechteste Wetter, was man sich vorstellen kann. Also, macht ein Bild und
ja, gerne.
Verlinkt uns und Chapeau schon mal an alle, die, die voll durchziehen.
Von mir gibt es dann tatsächlich eine kleine Überraschung. Ich habe schon was im Kopf. Also das meine ich ernst. Also wer das geilste Bild schickt, kriegt von mir eine...
Kriege ich das auch, wenn ich das, wenn ich verlinke, kriege ich dann auch eine Überraschung, wenn ich auf der 3 WM
spiele? Nee.
Ja, siehst du, ich bin wieder Forst und Forst.
So, also Leute, schönes Spiel, ne? Wenig vor, wie immer. Geil, dass ihr am Start seid. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Und bleibt gesund bei dem Wetter.
So.
Tschüss.
Ciao, ciao.